Wie sieht die Arztpraxis der Zukunft aus? Lassen Sie uns kurz träumen. Es gibt dort kein Gedränge an der Anmeldung. Niemand muss einem halben Dutzend neugieriger Zuhörer offenbaren, mit welchen Beschwerden er gekommen ist. Die Praxisangestellten sind nicht im Dauerstress am Telefon. Das Wartezimmer ist nicht überfüllt. Der Arzt, die Ärztin weiß über den Patienten im Behandlungszimmer Bescheid, weil die Diagnosedaten vorliegen. Und nachher bekommt der Patient, die Patientin auch irgendwie übersichtlich mit, was nun eigentlich an ihm, an ihr so untersucht wurde und mit welchem Ergebnis. Geht das? Geht das vielleicht sogar schon jetzt und nicht erst in der fernen Zukunft? Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum neuen Brain Snack der Rhön-Stiftung, in dem ich über all diese Fragen reden will mit Sami Gaber, einem niedergelassenen Mediziner und Unternehmer aus dem schönen Bottrop. Und schön, dass Sie da sind, Herr Gaber.
Danke, schön, dass ich da sein darf.
Wie nah an meiner kleinen Eingangsutopie, Herr Gaber, ist denn der Alltag in Ihrer Hausarztpraxis, die Sie gerade, es ist Montagabend und Sie haben einen vollen Tag hinter sich gebracht, zugemacht haben für den Tag?
Das ist tatsächlich keine komplette Utopie mehr, was Sie gerade beschrieben haben. Vieles von denen ist noch nicht ganz umgesetzt, aber es läuft in die Richtung, definitiv. Wir möchten, dass die Patienten bestmöglich informiert sind und wir wollen die Daten auch so aufbereitet bekommen, dass wir die bestmöglichen Entscheidungen treffen und damit auch das Behandlungsergebnis verbessern. Und wir müssen das hinkriegen mit Digitalisierung, damit wir auch der Zukunft der Medizin, es sieht ja nämlich so aus, dass immer mehr Patienten den Weg in die Praxis finden, bei immer weniger Behandlern, dass wir dort unterstützende Elemente, Apps und Tools und so implementieren, die uns den Arbeitsalltag erleichtern, damit wir uns wirklich auf die Patienten konzentrieren können und nicht mit Dingen beschäftigt sind, die den Patienten keinen unmittelbaren Benefit bringen.
Ja, Herr Gaber, Sie haben diese Praxis, das müssen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja sagen, von Ihrem Vater übernommen, vor einiger Zeit schon. Wie haben Sie die Praxis damals vorgefunden und warum haben Sie nicht einfach alles so gelassen, wie es war?
Das ist jetzt schon 18 Jahre her. Also 2005 habe ich zusammen mit ihm gearbeitet für 3 Jahre in einer Praxisgemeinschaft oder als Jobsharing-Partner. Und dann nach seiner wohlverdienten Rente, 3 Jahre später, 2008, habe ich die Praxis übernommen. Und für mich, der ich ja gerade erst aus dem Krankenhaus kam und in der ambulanten Medizin laufen lernen musste, ich habe quasi erstmal alles so übernommen, wie es hier war, weil die Erfahrung habe ich gemacht, mein Vater konnte ich nicht mehr ändern. Er hatte seine festgefahrenen Strukturen und ich habe die Veränderung erst so langsam zusammen mit Nina Kufus, die ist auch jetzt Unternehmenspartnerin, die ist Mitgründerin von DocPort. Mit ihr habe ich dann hier in der Praxis angefangen, organisatorisch einiges zu verändern. Das mussten wir auch tun, weil die Praxis räumlich beengt war. Es gab auch keine Möglichkeit, sich zu erweitern und die Patientenzahl zugenommen hat, Mitarbeiterzahl zugenommen hat, von 3 MFAs auf nachher 9 MFAs, von einem Arzt bzw. 2 auf aktuell kurzfristig sogar 5. Und das alles in den gleichen Räumlichkeiten. Das ging nicht mehr so weiter wie vorher. Wir mussten was tun und haben mit unseren analogen Fähigkeiten das so weit wie möglich geschafft. Und dann kam Barman Afzali dazu, als Student zuerst, in der Weiterbildung, auch da in der Facharztausbildung. Und der konnte programmieren und so haben wir dann quasi noch mehr gemacht durch die ersten Etablierungen von Tools, die uns die Arbeit erleichtern.
Also ein Dreiergespann aus Ihnen, aus Ihrer Praxismanagerin und dem Studenten, der zu Ihnen gekommen ist und programmieren konnte, genau. In die Praxis. Womit haben Sie angefangen?
Das Erste, was wir gemacht haben, wo wir überhaupt erst auf die Idee gekommen sind, dass noch viel mehr möglich sein würde, kam aus der Not heraus, weil Barmann damals als Student auch beauftragt war oder als Weiterbildungsassistent auch beauftragt war, Hausbesuche zu machen. Er kam aus Köln und kannte sich in Bottrop nicht aus. Es gab nur schriftliche Listen und dann hat er versucht, in 2 Stunden 5 Patienten anzutreffen, aber nur 3 gefunden und ist durch ganz Bottrop gefahren. Also es waren zu viele Kilometer und tatsächlich am Ende in der ganzen Zeit nur 3 Patienten. Und dann hat er gesagt, das macht er nie wieder und hat das Ganze strukturiert in einem Tool dann integriert. Das heißt, man drückt jetzt auf einen Knopf und sieht dann auf der Karte Bottrops um die Praxis herum, wo unsere Patienten wohnen, die besucht werden müssen. Ja, es ist schon in so einer Praxis so, dass wir über 100 Patienten haben, inzwischen noch mehr, die einmal im Quartal gesehen werden sollten. Und da den Kopf, da den Überblick zu behalten, wer wo wohnt und schon gesehen wurde, das ist bisher immer nur die Aufgabe gewesen einer MFA, die das wirklich alles im Kopf hatte. Und davon abhängig zu sein, ist schlecht und natürlich auch eine Fehlerquelle. Und dann hat er dieses Tool entwickelt und seitdem machen wir die Hausbesuche äußerst effektiv. Wir können Cluster bilden, die Patienten werden informiert. Man kann sich inzwischen, das hat sich weiterentwickelt, dieses Tool, sich die Tour dann auch direkt aufs Handy schicken lassen und fährt die dann ab und schafft jetzt eine Besuchsquote von deutlich über 90% jedes Quartal. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Und das haben wir dann Kolleginnen und Kollegen gezeigt und die hatten großes Interesse bekundet. Und da fing es dann an, dass wir darüber nachgedacht haben, was wir noch machen können, müssen und wie wir das anbieten.
Die Routenberechnung macht ist jetzt inklusive.
Inzwischen ja, bei der ersten Version nicht. Aber inzwischen, wenn ich mir die Patienten rausgesucht habe, auf die Liste gepackt habe, dann kann ich sagen, bitte die Route an mein Handy schicken und fahr los.
Wie ging es weiter?
Die Hauptprobleme, also wir hatten es gelernt, die Praxis wirklich zu analysieren in Bezug auf, welche Leistung bieten wir an, wer kann diese Leistung anbieten. Nicht jeder kann alles von den Ärztinnen und auch nicht von den MFAs. Wie lange dauern die Leistungen? Das hatte ich schon mit Nina gemacht, als wir gemerkt haben, wir müssen hier umstrukturieren. Und dann konnten wir digitale Tools nutzen, um das nochmal weiter genauer zu analysieren. Und es ging dann so weiter, dass wir den Kalender erstmal den Bedürfnissen der Praxis auch wirklich ganz genau angepasst haben. Das ist immer das größte Problem, wenn jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Termine beide den gleichen Raum brauchen und das System weiß das nicht, dann kommt es natürlich zu Konflikten. Also so ein Terminkalender ist eine wichtige Aufgabe, die am Anfang erledigt werden muss und die auch zwischendurch wieder angepasst werden muss, wenn neue Kolleginnen und Kollegen da sind. Das muss stehen. Wir haben aber dann gelernt, dass alle Fremdlösungen, die wir benutzt haben, um zum Beispiel Formulare auszufüllen oder Terminkalender auszulagern, Online-Terminkalender anzubieten, uns Probleme bereitet haben, weil sie oftmals sich nicht reibungslos in die bestehenden Prozesse, aber auch in die bestehende Technik eingliedern ließen. Es gab Schnittstellenprobleme, die dazu geführt haben, dass man dann zwar einen digitalen Prozess hatte, aber die Arbeit, die damit verbunden war, war nicht weniger, im schlimmsten Fall sogar noch mehr. Dann haben wir verstanden, und das war so der Kernpunkt, dass eigentlich alles, was so eine Praxis zusammenhält, alles, was dazugehört, ob sie Telefonanlage ist, die medizinischen Geräte, die Software, die man benutzt für die Praxis, das Labor, das angebunden ist, dass das alles funktionieren muss und haben dann uns entschieden, das einmal jetzt so aufzusetzen als Blaupause für weitere Praxen. Wir haben es dann Systempraxis genannt, als es einmal stand und haben dann vor jetzt, ich glaube 2019, bei einem befreundeten Dermatologen von mir das erste Mal dann versucht, genau dieses Konzept, das wir hier erfolgreich umgesetzt hatten, dort zu kopieren. Das sah dann so aus, dass der Barman Afzali, Nina Kufus und ich bei dem Kollegen eine Woche lang in der Praxis gewesen sind und dort alle Rechner installiert haben, jedes Kabel gezogen haben und dann das System dort auch aus der Ferne komplett warten konnten. Also die Nina Kufus als Abrechnungsexpertin und Barmann als Technikexperte haben den Support geleistet für die Praxis und das hat hervorragend funktioniert, weil wir alle Geräte, die so eine Praxis hat, dann auch überwachen konnten. Und wenn ich sage alle Geräte, dann meine ich wirklich das kleine Kartenlesegerät, die Drucker, alles, was in der Praxis ist, kann aus der Ferne überwacht werden, sodass auch technisch eigentlich normalerweise nie jemand rausfahren muss. Das war so das Gesellenstück sozusagen, wo wir gesagt haben, okay, das können wir jetzt weiter treiben.
Das war jetzt schon in der Praxis eines befreundeten Facharztes oder bekannten Facharztes. Kurz nochmal bei Ihnen. Bei Ihnen hat es nicht eine Woche gedauert, sondern einige Jahre, bis Sie so weit waren. Wie groß war der Aufwand? Wie teuer war diese ganze Sache? Wie schwierig war es? Und was mussten Sie sozusagen handfest machen und verändern?
Also wie viel mich das gekostet hat, wie viel es diese Praxis gekostet hat, kann ich am Ende jetzt gar nicht mehr beziffern. Ich weiß nur, dass es sich definitiv gelohnt hat. Der Prozess ging über Jahre, waren viele Experimente dabei, auch Geräte, die man teuer angeschafft hat und die am Ende dann eben nicht es überstanden haben und nicht mehr in Gebrauch sind in der Praxis. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich tatsächlich einfach nur mich auf das konzentrieren kann, was wichtig ist, auf die Patienten und alles andere läuft drumherum. Es hat sich einiges geändert, vor allem die Art, wie wir arbeiten, hat sich geändert durch die Möglichkeit, Homeoffice-Plätze anzubieten für unsere MFAs, dass hier kein Telefon mehr klingelt. Patienten werden immer autonomer, kommen also selbst zum Zug, wenn es darum geht, ihre Behandlungen in die Hand zu nehmen und zu organisieren. Und je selbstständiger sie werden, desto weniger Arbeit haben wir damit. Also Patienten sollten sich im besten Fall die Termine selbst online vergeben, kommen in die Praxis, melden sich am Terminal an, müssen also auch da noch nicht in die Anmeldung gehen. Das System versteht, dass sie da sind. Wir können die einfach aufrufen per Knopfdruck in das Zimmer, wenn wir sehen, dass die Patienten für uns jetzt, dass ich der Nächste zum Beispiel bin, der sich um die Patienten kümmern muss. Das sind zig kleine Bausteine, die überall Sekunden oder Minuten sparen helfen und die wir ständig weiterentwickeln.
Da müssen Sie uns jetzt nochmal ein bisschen die Realität aus Bottrop verdeutlichen. Das ist noch nicht so ganz allgemein üblich. Es gibt ein Self-Check-In-Terminal bei Ihnen, wenn man reinkommt.
Die Software dafür gab es, aber ein Terminal zu kaufen, die Lösung gab es noch nicht. Ich habe das mit einem befreundeten Schreiner gemacht in Berlin für den Prototypen und der steht vorne bei mir nach wie vor im Eingang. Der hat sich in der Zwischenzeit auch weiterentwickelt, wird ein schöner Terminal, wie wir es aus Fastfood-Läden zum Beispiel kennen, mit einem Touchscreen, wo man später auf die EPA hoffentlich dann zugreifen kann, steht vorne im Eingang und für die Patienten, die einen Termin haben, die kommen rein, laufen an der Schlange vorbei oder melden sich direkt an diesem Terminal an und werden aufgefordert, im Wartezimmer Platz zu nehmen. Da musste keine MFA jetzt tätig werden. Die anderen Patienten, die keinen Termin hatten oder das mit dem Terminal noch nicht kennen, stehen dann tatsächlich oftmals noch in Schlangen, so auch an diesem Montag, da war es sehr voll, da hatten wir eine Schlange, die bis nach draußen ging. Und die, die den Terminal kennen, die laufen an den vorbei, stecken die Karte rein und setzen sich ins Wartezimmer. Das ist sehr, sehr praktisch. Wir haben den aus Demo-Zwecken mal weggenommen und auf einer Messe präsentiert. Da haben meine MFAs sofort Alarm geschlagen, dass sie wollen den zurückhaben. Da haben sie sofort gemerkt, was der denen eigentlich an Arbeit abnimmt. Das ist das eine, das ist quasi die Anmeldung. Aber die ganze Praxis an jedem Monitor oder an jedem Zimmer hängt ein Monitor, ein Raummonitor, der tatsächlich anzeigt, wie der Belegungsstatus ist. Also der ist grün, wenn das Zimmer frei ist. Und sobald ich jemanden in mein Zimmer reinsetze, in meinem Computer, dann erkennt das der Monitor und stellt sich sofort auf besetzt. Ich kann die Patienten durch ein Aufrufsystem, das wir selbst entwickelt haben, per Knopfdruck dann quasi auffordern, zu mir zu kommen. Im Wartezimmer und im Flur erscheint auf dem Monitor Patient mit der Wartenummer X bitte in Zimmer B1 zum Beispiel. Und dann kommen die Patienten selbstständig hier hin. Wenn ich mal alleine hier bin, es kommt selten vor, ich habe immer so eine Raumübersicht unten, wo ich genau sehe, welches Zimmer ist belegt, mit wem ist das Zimmer belegt und wie lange schon. Dann kann ich mir quasi die Patienten schon in die einzelnen Zimmer setzen mit ein paar Klicks und laufe dann meine Tour und spare dadurch massiv Zeit, weil die Patienten schon alle da sind, wo ich sie erwarte. Das ist das Aufrufsystem in Kombination mit der Selbstanmeldung. Und das ist ein Gamechanger jeden Tag.
Es klingt so. Da haben Sie noch was anderes erwähnt eben gerade. Ihre MFAs, Ihre Praxisangestellten können im Homeoffice arbeiten und dann was machen?
Das, was die Kolleginnen vorne immer wieder machen, ist, außer dass sie Patienten annehmen, auch Überweisungen ausstellen, Wiederholungsrezepte ausstellen oder wenn es einen Notfall gibt, dann auch sofort eben den Arzt informieren. Wir haben durch die Nutzung einer Cloud-Telefonanlage tatsächlich die Möglichkeit, bei einer vernünftigen Internetverbindung auch zu Hause mit einem Laptop sich so in dieses System reinzuschalten, als wäre man im Nachbarzimmer in der Praxis. Das bedeutet, die sehen den Bildschirm, die nehmen dort die Gespräche an, die im Vormittags vor allem hier die Praxis erreichen, sodass hier keiner mehr telefonieren muss und können dann für die Patienten eigentlich alles erledigen, was nicht Hand anlegen bedeutet, also dass jemand eine Blutabnahme kriegt, sondern all das, was ich gerade gesagt habe, kann dann aus der Ferne schon erledigt werden und im Notfall kann das Gespräch direkt über die Cloud-Telefonanlage auf mein Handy oder in ein bestimmtes Zimmer weitergeleitet werden, so wie wir das hier in der Praxis auch machen würden. Diese Homeoffice-Arbeitsplätze gibt es vor allem für die MFAs, aber auch für uns Ärzte ist es möglich. Die Videosprechstunden werden immer mehr. Wir sind kurz davor, ganze Blöcke im Terminkalender für Videosprechstunden freizuhalten. Und das wäre dann auch etwas, wo man dann gerne mal auch die erste Stunde erst zu Hause sitzt, bevor man in die Praxis geht und dann mittags irgendwie die Videosprechstunden durchführt. Also es ist eine neue Art zu arbeiten, mehr Flexibilität. Und das schätzen alle, die hier anfangen, wirklich sehr, dass man nicht jeden Tag immer hier sein muss und auch effektiv zu Hause arbeiten kann.
Das Telefon, das unablässig klingelt, das ist auch so ein Reizthema in vielen Arztpraxen und an vielen Anmeldetresen. Wie oft klingelt es denn noch bei Ihnen? Oder fischen das alles die Angestellten im Homeoffice ab, damit es bei Ihnen gar nicht mehr so sehr nervt?
Hier klingelt gar nichts. Also Telefon, das Einzige, was Geräusche macht, ist der Alarmknopf, wenn irgendwo in einem Zimmer was passiert. Dann klingelt es überall an jedem Rechner. Aber Telefone klingeln hier nicht. Wir haben auch keine Telefone mehr mit einer Tastatur. Das Einzige, was wir haben, sind diese Headsets an jedem Arbeitsplatz. Und wir telefonieren aus der Akte heraus oder aus dem Computer heraus. Extrem praktisch.
Extrem praktisch. Herr Gaber, Sie haben aber auch erwähnt, manche Geräte, die Sie angeschafft haben, haben es nicht geschafft und sie haben sich nicht als so tauglich erwiesen, wie Sie gedacht haben. Vielleicht auch manche Ideen, die Sie hatten, wo Sie sagten, naja, das war auf dem Papier schön oder in der Vorstellung, aber im Alltag dann nicht so. Was zählt denn da rein?
Also bei den Geräten hatten wir große Probleme, einen vernünftigen Anbieter für Langzeit-EKGs zu finden. Das Problem bei den Langzeit-EKGs ist, dass es eine im hausärztlichen Bereich nicht besonders gut vergütete Leistung ist, mit einer hohen Verantwortung. Ein Langzeit-EKG vernünftig auszuwerten, je nach Software, kann, wenn es einfach ist, 10 Minuten dauern, wenn es komplexer ist, mal 20 Minuten dauern. Und die Diagnose, die man da drunter schreibt, dafür steht man dann mit seinem ärztlichen Namen tatsächlich und übernimmt die Verantwortung. Und die Vergütung für diese Leistung ist also unter 20 Euro mit allem, was dazugehört. Und die Problematik, was viele Ärzte gerne hätten, ist, dass man diese Auswertung auslagert, am besten in die Hände von Kardiologen, die sowas tagtäglich mehrfach machen. Aber Auswertegemeinschaften sind hochkomplex, weil man den Datentransfer dafür regeln muss, die Vergütung muss dann geregelt werden. Das erste Gerät, das ich hatte, das hat mit einem Update des Computersystems dann erstmal seinen Geist aufgegeben. Die Firma kam nicht hinterher, das Update von deren Seite dann anzupassen. Ein Jahr lang hat es nicht funktioniert und als es dann funktionieren sollte, sollte ich für das neue Update dann auch noch Geld bezahlen. Das ist keine Struktur, mit der man langfristig planen kann und darum haben wir das verlassen. Jetzt haben wir einen Anbieter, der tatsächlich die Auswertung in bestmöglicher Form innerhalb von 24 Stunden, bei Bedarf auch innerhalb von 12 Stunden gewährleistet. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, tatsächlich auch dann Auswertungen für ärztliche Kolleginnen und Kollegen zu machen, die im Vergütungssystem der hausärztlichen Versorgung tatsächlich kein Geld dafür bekommen hätten, sodass wir mindestens kostenneutral arbeiten können und in guter Qualität Langzeit-EKG auch hier anbieten. Das ist das, was wir versuchen, ne? Für alles, was so ein Hausarzt braucht, Lösungen zu finden, die einfach, schnell, effektiv und vor allem von der Qualität her sehr gut sind. Und das Langzeit-EKG ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Sie haben eingangs ja geschildert, wie Sie die Praxis übernommen haben, wie für diese drei Räume, nee, haben Sie drei gesagt oder wie viele?
Drei MFAs. Räume haben wir 6 oder 7, ohne die für die MFAs, aber ganz kleine Räume. Ein großes Behandlungszimmer, in dem ich gerade noch sitze und die anderen Zimmer sind so quasi Multifunktionen. Da wird dann das EKG, aber auch mal eine Bauchuntersuchung gemacht und im Ultraschallzimmer auch.
Sie haben ja so schön gesagt, Sie wollten rausfinden, wie Sie ohne anbauen zu müssen, die Produktivität oder sagen wir den steigern können, wie sie mehr Patienten behandeln können in den vorhandenen Räumlichkeiten, also die effizienter zu nutzen. Wie ist es denn nun messbar geworden? Wie viel war da drin? Was haben Sie gehoben von dem vermuteten Potenzial?
Das haben wir nicht ausgerechnet, aber ich würde sagen, wir haben mindestens eine 100%ige Steigerung gekriegt. Schließlich hatte ich, als ich hier angefangen habe, 1400 Scheine. Wir sind jetzt bei deutlich über 2000 Scheinen mit viel mehr Personal. Es kommt jetzt immer wieder zu der Situation, dass wir warten, dass ein Raum frei wird, damit man arbeiten kann. Aber das liegt an der Struktur der Praxis. Wir erweitern Gott sei Dank und sind hoffentlich endlich Ende nächsten Jahres mehr als doppelt so groß. Dann ist das Problem weg. Aber von der Organisationsstruktur haben wir mindestens eine Verdopplung der Effizienz damit schaffen können.
Eben, ohne bisher einen zusätzlichen Raum zu haben oder einen,
Ohne einen zusätzlichen Raum zu haben, genau. Räume bestmöglich zu nutzen. Vielleicht kurzes Beispiel, wie sowas gehen kann. Es gab ja in der Pandemie die Impfstrategien und dann hat man hier an einem Tag über 100 Patienten geimpft. Mit der Übersichtskarte konnte man genau sehen, welcher Raum wie lange belegt ist. Und man musste die Patienten ja nach der Impfung auch noch beobachten. Und dann konnte man das so einstellen und programmieren, dass quasi das anfängt zu blinken in dem Raum, wo die Zeit der Beobachtung abgelaufen ist. Sodass man sofort dahin gehen konnte, wenn es anfängt zu blinken und sagt, so, Sie sind jetzt fertig. Das war eine deutliche Effizienzsteigerung der paar Räume, die wir hier haben.
Viele Kleinigkeiten, die aber zusammengenommen was bringen. So klingt es jedenfalls. Wissen Sie, wie die Wartezeiten sich verändert haben bei Ihnen, der Patienten in der Praxis?
Wir wissen, wie viel wir einsparen, aber da wir nach wie vor weiter wachsen und mehr Personal hier haben, glaube ich, die Wartezeiten sind nur etwas gesunken. Sie wären aber eine Katastrophe, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und dann würden wir auch nicht weiter wachsen können. Wir haben mal ausgerechnet, ich meine, allein dadurch, dass ich jemanden aufrufe, ohne persönlich dahin zu gehen und zu sagen, bitte kommen Sie zu mir, durch dieses ganze Aufrufsystem, Kombination, Wartesystem, sind das pro Patient 10 bis 20 Sekunden beim Aufrufen. Jedes Mal, ja, und bei 100 Patienten am Tag ist das schon eine Menge. Das ist das eine, aber auch dadurch, dass Patienten sich selbst Termine vergeben, über Newsletter damals auch informiert worden, wann was wie losgeht mit den Impfungen, sparen wir unglaublich viel Zeit. Wir müssen versuchen, die Prozesse, die sonst von Hand gemacht wurden, zu automatisieren, soweit es geht. Und wenn das so Kleinigkeiten sind, wie ich stelle mich nicht in die Anmeldung, sondern ich gehe in den Kiosk, dann ist das schon wieder ein Zeitgewinn. Und dadurch spart man Wartezeit für die Patientinnen und Patienten.
Es war für Ihre Praxis eine große und jahrelange Umgestaltung. Gerade sagten Sie, der Dermatologe, da ging das in einer Woche. Aber ich frage mich, ob diese Veränderung alle für die Einzelpraxis, die althergebrachte, überhaupt zu stemmen sind, die nicht so einen begeisterten Antreiber oder drei begeisterte Antreiber auf ihrer Seite wissen, wie das bei Ihnen der Fall war.
Also inzwischen sind wir ja 5 begeisterte Antreiber. Also es sind noch Michael Baha und Moritz Gmelin, beides auch Ärzte. Beide auch ärztlich quasi zu dem Unternehmen dazugekommen. Der eine für die Produktentwicklung und der andere vor allem für die technische und Datensicherheitsseite. Wir sind die 5 Gründer von DocBoard und das, was wir anbieten, ist ja Praxis as a Service. Das ist so ein Begriff, den man immer häufiger hört jetzt. Praxis as a Service bedeutet am Ende, dass man quasi mit einem Partner sich um die komplett nicht medizinische Seite einer Praxis, der sich um die nicht medizinische Seite einer Praxis kümmert und sich um alles kümmert, was quasi die technische Seite, aber auch die Prozesse in der Praxis angeht. Bei dem Dermatologenkollegen, da war es eine technische Machbarkeitsfrage, die wir hatten. Da hat es eine Woche gedauert. Heute ist es so, dass wir ja nicht nur die Technik bereitstellen, sondern mit Praxis as a Service auch die komplette Abrechnung übernehmen können, den kompletten Support auch für die organisatorische Seite einer Praxis übernehmen können. Also die MFAs, die ständig Fragen haben zu bestimmten Dingen, wie man was abrechnet oder wie man etwas verordnet. Für all diese Seiten einer Praxis gibt es bei uns jetzt einen Support. Und im Augenblick schaut es so aus, und das ist auch eines der Argumente, warum viele dann jetzt den Weg zu uns finden, auch alteingesessene Praxen, dass wir quasi das Praxiskonzept und die Umstellung und auch die neuen Prozesse komplett im Vorfeld organisieren und strukturieren. Meistens wird das Computersystem der Praxis, die umstellt auf ein Mac-basiertes System, dann zu uns ins Headquarter gebracht, in unser Hauptquartier in Essen und dort vorprofiliert und programmiert. Das heißt, die gesamte Praxis, auch Ultraschallgeräte, alles steht bei uns im Headquarter und wird so aufgebaut, dass sie danach nur noch per Plug-and-Play quasi in den Praxen angeliefert wird, an einem Freitagabend. Dort macht man dann die Tür zu, am Samstag, meistens ist man Samstag schon fertig, ist die Praxis eigentlich schon komplett neu und 100% digital. Das heißt, wenn die montags dann die Praxis aufmachen, haben die schon die komplett neue Praxis dastehen, haben auch vorher schon mit Online-Schulungen das System kennengelernt und werden dann in den nächsten Tagen von unserem Schulungsteam, das übernimmt dann vom Technikteam, rangeführt an das System. Und dann fängt in der Regel nach 2 Tagen auch der Betrieb mit Patienten wieder an, in etwas reduzierter Form. Und das Schulungsteam ist weiter dabei. Und dann sind die selbstständig und können in dem neuen System komplett arbeiten und haben aber uns im Hintergrund ständig griffbereit.
Jetzt haben wir aber natürlich den zweiten Schritt vom ersten gemacht, weil wir haben jetzt unsere aufmerksamen Zuhörer haben natürlich gemerkt, dass Sie jetzt nicht mehr ganz über als Hausarzt gesprochen haben, sondern eigentlich schon als Unternehmer. Denn Herr Gaber, das müssen wir natürlich jetzt noch nachholen. Sie haben ein Unternehmen gegründet, den Namen haben wir auch schon 2-mal gehört, DocBoard, um eben das anzubieten. Seit wann machen Sie das noch zusätzlich zur hausärztlichen Tätigkeit?
Also wir haben DocBoard gegründet 2019, damals zu dritt, und haben dann unseren CTO und COO dann dazugewinnen können und haben dann angefangen, das Produkt so weit zu verfeinern, dass man eben das so schnell quasi auch in anderen Praxen nochmal neu aufbauen kann. Dieser Prozess ist immer besser geworden, bis es da war, wo ich jetzt gerade schon vorgegriffen habe, dass man quasi am Wochenende von alt auf neu schalten kann. Wir sind auch deutlich gewachsen. Ich glaube, wir sind jetzt bei, ich weiß es nicht mehr, aber fast 20 Mitarbeitern, ärztlich und nicht ärztlich, und sind lokalisiert in Essen, wo eben die ganze Zauberei stattfindet, und haben auch seit diesem Jahr, seit letzten Monat, einen Investor, ein ärztlich geführtes Unternehmen, die PVS, die bei uns als strategischer Investor mit reingekommen ist. Das brauchten wir, weil wir sehen, dass auf dem Markt sehr viel passiert und andere, meistens auch investorengetriebene MVZ-Strukturen im ambulanten Sektor immer mehr Fuß fassen. Und das, was unser Plan war und auch der Plan der PVS, dass wir es schaffen, dass Ärztinnen und Ärzte in ihrer Selbstständigkeit quasi freiberuflich all den Benefit generieren, die man in so einem großen Netzwerk hat, wenn für ein System entwickelt wird. Alle Praxen sehen ja identisch aus, technisch und von den Prozessen. Und für so ein System zu entwickeln, ist eine massive Erleichterung für jeden. Die müssen sich um nichts mehr kümmern. Wenn so etwas wie ein E-Rezept kommt oder eine EAO als Neuerung, müssen die nicht erst den Weg zu uns suchen, sondern wir implementieren das quasi in unserer Laborumgebung, machen den Prozess, bis er vernünftig funktioniert und informieren dann alle, ihr habt jetzt das E-Rezept, das funktioniert so und so.
Damit machen Sie eigentlich Größenvorteile nutzbar für die einzelnen Praxen, die sich nicht zusammenschließen müssen dafür oder sich nicht an einen Investor, wie Sie sagen, verkaufen müssen, sondern sich all das auch für ihre Zwecke, ich weiß nicht, ob maßgeschneidert, aber jedenfalls in einer Version kaufen können, dass es zu dem passt, wie Sie gerne Medizin machen wollen.
Genau, ganz genau. Das ist der Plan, ne? Dass man in seiner eigenen Praxis komplett selbstbestimmt auch noch arbeiten kann. Natürlich geben wir ein paar Dinge vor, aber also vor allem was die Prozesse angeht, die werden aber auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen erarbeitet. Wenn wir Vereinfachungen bei der Dokumentation schaffen wollen, wenn man eine Gesundheitsvorsorge macht, dann gibt es tatsächlich sowas wie ein Medical Board, das sich trifft und darüber berät. Das setzen wir nicht ganz von oben herab auf alle Praxen drauf, sondern wir diskutieren darüber in einer quasi Taskforce und erarbeiten dann einen Standard, der dann für alle gilt.
Herr Gaber, das ist hochinteressant. Ich frage mich, es gibt Anbieter von Praxisverwaltungssystemen, die machen hunderte Millionen Umsatz im Jahr. Warum bieten die nichts Vergleichbares an? Weil sie haben ja offenbar nichts gefunden, was ihren Ansprüchen genügte.
Wie soll ich das beantworten? Also einer der wesentlichen Punkte, der uns von den meisten oder wenn nicht von allen da draußen unterscheidet, ist, dass wir ein ärztlich geführtes Unternehmen sind. Und ich war heute den ganzen Tag in der Praxis. Wir entwickeln aus dem Need heraus. Wenn ich sehe, etwas funktioniert nicht gut genug, dann wird darüber gesprochen, wie man das verbessern kann. Und genauso die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ihre Praxen mit uns gemacht haben, die geben uns ständig Feedback. Und dann wird entwickelt. So ein Hausbesuchstool, das hätte jeder andere auch entwickeln können. Aber der Markt dafür ist zu klein, die Preise, die man dafür kriegt, sind zu klein. Wir haben eben dann irgendwann entschieden, wenn wir dieses Systempraxismodell quasi deutschlandweit ausbreiten wollen, damit haben wir eine Plattform, wo wir genau die Dinge einfach für entwickeln können, maßgeschneidert, ohne Schnittstellenprobleme. Und ich glaube, das kommt daher, dass tatsächlich alle bei uns, die da arbeiten, auch mit der Medizin zu tun haben, dass das uns unterscheidet von den großen, millionenschweren PVS-Anbietern.
Wie viele Needs, wie Sie sagten, wie viele Bedürfnisse haben Sie heute denn an diesem Arbeitstag in Ihrer Praxis festgestellt, wo man noch was drehen und verbessern muss?
Oh mein Gott, also heute war eigentlich ein guter Tag. Er war zwar voll. Meine Needs sind tatsächlich die Raumprobleme, die ich hier lösen möchte, so schnell wie möglich. Dann geht es mir, glaube ich, deutlich besser. Technisch läuft hier jedenfalls alles hervorragend, zurzeit. Ja, aber wenn nicht, das kommt ja auch mal vor, dass dann irgendwo ein Kartenlesegerät ausfällt, dann drücke ich auf einen Knopf am Monitor, da ist eine Weltkugel und dann kann ich direkt ein Ticket schreiben und je nach Dringlichkeit 1 bis 5 Raketen vergeben und dann klappt das sofort, dass sich jemand meldet und auf das System draufschaltet und mir hilft.
Mit Raketen geht das bei Ihnen?
Das ist das Zeichen für die Dringlichkeit, 1 bis 5 Raketen.
Ich hoffe, es kommt nicht zu oft zu 5 Raketen, Herr Gaber. Vielen Dank für den Einblick in Ihre Praxis. Sie haben von Schnittstellenproblemen gesprochen. Das ist ja so das Horrorwort wahrscheinlich für jeden, der sich mit einer digitalen Umrüstung oder Aufrüstung beschäftigt. Bewahren Sie uns davor oder bewahren Sie Ihre Kollegen kräftig davor. Wie viele Praxen, will ich zum Schluss noch fragen, haben sich mittlerweile überzeugen lassen?
Wir sind jetzt, also 15 sind schon am Laufen, die 16. wird gerade in diesem Augenblick aufgesetzt und danach sind noch 4 weitere in unmittelbarer Planung und dann noch welche schon für ja, den Verlauf des Jahres. Wir müssen gucken. Unser Ziel ist es, dass wir die Strukturen so schaffen, dass wir 2-3 Praxen pro Monat locker machen können. Und genau dafür ist das Invest der PVS da. Die Anfragen sind da, aber wir müssen es auch dann, wir müssen dann auch quasi liefern können, dass wir das Personal entsprechend schulen. Die Strukturen bestehen schon und Personal gewinnen, um dann eben die Praxen auch im Support weiter gut zu unterstützen. Das heißt, jetzt würde ich mal sagen, es sind 16 und Ziel ist, ja, das Ziel ist größer. Je mehr wir sind, desto mehr neue Vorteile werden auch kommen. Es werden Netzwerkeffekte entstehen. Wir können ja auch aus den Praxen Daten ziehen und den Praxen zur Verfügung stellen. Das ist auch ein Unikum, weil alle Praxen ja auch gleich arbeiten, die Daten auch gleich auf die gleiche Art und Weise gesammelt werden, können wir wirtschaftliche und medizinische Daten jeder Praxis zur Verfügung stellen, die dann auch quasi die Terminplanung verändert. Also ich kann jetzt jederzeit gucken, wie meine Termine auch vergeben sind in der Zukunft für Gesundheitsvorsorgen. Und wenn ich merke, da sind Kapazitäten, können wir Aktionen starten, Patienten dafür einzubestellen, die fällig wären. Und wir können auch inzwischen auf unsere Diabetikerdaten gucken, schauen, ob Patienten, die eine Niereninsuffizienz haben, auch die richtigen Medikamente kriegen. Das wird alles schön grafisch aufbereitet und einfach verständlich dann für mich zur Verfügung gestellt. Und wir hoffen damit auch beweisen zu können, dass die Behandlungsqualität sich dadurch auch verbessern wird im Laufe der Zeit.
Wir werden wieder nachfragen bei Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich heute nach dem langen Tag in der Praxis noch die Zeit genommen haben für den Brain Snack. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Brain Snack wieder. Herr Gaber, vielen Dank.
Sehr gerne. Bis dann.
Bis dann. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Brain Snack.